ARD.
Das ist ja ein sehr ehrliches Buch und es gehört mit zu seiner Kraft, wenn es ehrlich ist, und zur Wahrhaftigkeit des Erzählens, dass ich die Spannung dieser Zeit und auch die Angst um dieses Kind und darum, ob diese Beziehung jemals gelingt, dass ich die nicht wegerzähle, sondern miterzähle. Ich habe einen solchen Augenblick in meinem Leben, der so klein ist, was die Handlung angeht. Das sind irgendwie eine Frau und ein Kind auf einer Hotelbrüstung unterwegs und gucken an, wie unten ein Hund irgendwie spielt und was fängt. Und dann gleitet die Hand, die kleine Hand in die große Hand. Das war für uns in unserer Geschichte eine Wasserscheide, ein Wendepunkt.
Orte und Worte. Der Bücherpodcast vom RBB. Mit Anne-Dore Krohn und Nadine Kreuzhaller.
Wir haben uns ja für Orte und Worte schon an vielen verschiedenen Orten getroffen. In der Badewanne, im Bettenhaus, an der Currywurstbude oder auf dem Flughafen. Und in dieser Folge hat sich Anne-Dore mit der Berliner Schriftstellerin Ulrike Dräsner auf dem Bürgersteig verabredet. Warum, Anne-Dore?
Ja, wir haben uns auf dem Bürgersteig verabredet, weil Ulrike Dräsner eine Weile sehr viel Zeit dort verbracht hat. Und zwar kurz nachdem sie ihre Tochter aus Sri Lanka adoptiert hat. Die hat sich nämlich geweigert, am Anfang Schuhe anzuziehen. Das war sie nicht gewöhnt. Hat die Schuhe immer weit von sich geschleudert. Und dann saßen sie zusammen mit dem Hund auf dem Bürgersteig. Und da haben wir uns eben verabredet. Auf dem Bürgersteig in der Nähe von Ulrike Dräsners Haus in Berlin-Prenzlauer Berg. Wir haben es im Laufe des Gesprächs aber noch ein bisschen weiter geschafft. Immerhin bis zum Piratenspielplatz an der Ecke.
In Schuhen oder barfuß?
Ja. Es war warm an dem Tag, aber wir haben die Schuhe ausnahmsweise nicht von uns geschleudert.
Okay. Zu lieben heißt ja das Buch, das Ulrike Dräsner geschrieben hat. Und auf dem Einband, da steht zwar das Wort Roman, aber das ist durchgestrichen.
Ja, Ulrike Dräsner ist ja formal immer interessant. In all ihren Büchern, zuletzt im Roman Dreiklang über Krieg, Flucht, Zwangsmigration, Sieben Sprünge vom Rand der Welt, Schwitters, die Verwandelten, so hießen diese drei Bücher. Und das neue Buch Zu lieben, das ist formal auch sehr spannend. Das ist in viele kleine Einheiten unterteilt, die zusammen ein Bild davon geben, was es heißt, ein Kind zu adoptieren, was es heißt, Mutter zu werden, Eltern zu werden. Dieser Prozess, das Werden, die Hindernisse, die schwierigen Momente, die sind eben genauso Teil davon wie Annäherungen und Erfolge. Das ist ein sehr beeindruckendes, sehr mitnehmendes Buch, auch emotional sehr mitnehmend, das viele Fragen aufwirft. Also, was ist Elternschaft? Wie reagiert die Gesellschaft auf eine bunte Familie? Und wie findet man eine Sprache? Auch am Anfang konnte dieses Mädchen ja kein Deutsch. Und dann haben sie auch ganz viel über Dinge kommuniziert. Und in das Buch eingewoben sind so Wortbilder, ganz schön, die Ulrike Dräsner selber aus Buchstaben zusammengesetzt hat.
Ich war ja ein großer Fan auch ihres letzten Romans, Die Verwandelten. Darüber habe ich auch mit ihr für Orte und Worte gesprochen. Wir haben uns damals am Kleistgrab am kleinen Wannsee getroffen, weil sie ein großer Kleist-Fan ist. Also wer möchte, kann diese Folge auch noch mal nachhören in der ARD-Audiothek. Ich glaube, ich kenne auch den Bürgersteig vor ihrem Haus. Ich glaube, da war ich auch schon. Und da geht es jetzt hin mit Anne-Dore und Ulrike Dräsner, nämlich auf den Bürgersteig in Berlin-Prenzlauer Berg.
Ich habe hier mit meiner Tochter und dem Hund, den wir damals noch hatten, sehr viele Stunden sitzend verbracht und schleudernd. Also eher das Kind hat geschleudert, das Kind hat sich einfach die Schuhe von den Füßen geschleudert. Und der Hund musste raus, auch das Kind musste raus. Es war Sommer, als wir hier in Berlin ankamen. Das war in der Zeit direkt nach der Adoption. Und in Sri Lanka, in diesem Kinderheim, hatte das Kind eigentlich fast nie Schuhe an und fand das auch hier bizarr, was es alles anziehen musste und wollte Schuhe aber nicht haben. Und dann war schon oben in der Wohnung, war das schon ein langer Weg. Der Hund jaulte, das Kind schrie, nein, keine Schuhe anziehen. Jetzt ist es aber in Berlin auf dem berühmten Gehsteig ja nicht so, dass es wahnsinnig sauber wäre. Weil sonst denkt man natürlich auch darüber nach, soll das Kind jetzt barfuß laufen. Aber da lagen natürlich Glasscherben und vor allen Dingen damals auch noch ganz viel Hundekot. Also Schuhe anziehen, dann waren wir irgendwie vor dem Tor angekommen, dann merkte das Kind plötzlich wieder, ich habe diese Schuhe an. Wie konnte das passieren? Schmiss sich auf den Boden und warf die Schuhe in die eine oder andere Richtung. der Hund hatte dann schon gelernt, damit irgendwie umzugehen. Der stand dann da geduldig. Und ich lernte es auch, damit umzugehen. Ich saß dann auch hier viel auf dem Gehsteig und merkte dann, dass das Kind ja natürlich auch überhaupt gar keine Vorstellung davon hat, was eine Glasscherbe ist. Also im Kinderheim gab es Plastikteller und es gab kein Glas und Plastikbecher, dass sie da wenigstens dann nicht reintritt, weil zum Teil ist sie dann schon barfuß hier rumgelaufen und Hundekot war einfach beizubringen. Naja, und die Leute haben dann immer geguckt, was macht diese Frau mit diesem dunklen Kind und diesem geduldigen Hund? Warum sitzen die hier so lange auf dem Gehweg?
Das sind wunderbare Szenen, ganz großartig beschrieben. Sie schreiben, dass sie gelernt haben, es auszuwarten, bis das Kind das Bodenleben langweilig fand. Und ich dachte dann, bei all der Sprachvorsicht, die Sie ja haben, Frau Dresner, dass der Gehsteig ist eigentlich zu so einer Art Stehsteig und Sitzsteig geworden, oder?
Ganz genau. Und dann, wenn das Kind dann irgendwie, wenn es dann langweilig war und die Schuhe wieder an den Füßen, dann sind wir vielleicht 5 Meter gelaufen. Wir waren im Prinzip auf dem Weg zum Spielplatz. Und nach den 5 Metern hat das Kind wieder gemerkt, Hilfe, ich habe diese Schuhe an, wie konnte es passieren? Und hat sich wieder hingeworfen. Wir haben den Gehsteig 5 Meter weiter und den genaueren Graswuchs betrachtet. Und das Ganze hat sich dann gebessert, als wir so, da war sie 14 Tage hier und da waren wir auf einem großen Spielplatz und da waren auch Kinder mit so Laufrädern. Und ich hörte das Gespräch zwischen 2 Müttern, dass die eine das Laufrad endlich loswerden wollte. Und dann habe ich das auf dem Spielplatz, haben wir irgendwie, ich weiß nicht, 20 Euro die Hand gewechselt. Und dann hatten wir ein Laufrad. Und ab dem Moment hat das Kind die Schuhe wahnsinnig gern angezogen, weil sie natürlich sofort gemerkt hat, mit Schuhen kann ich mich einfach besser abstoßen. Und hat ein irres Tempo entwickelt. Und wir waren da auf so, sind ja hier im Prenzlauer Berg und auf dem Heimweg ging es abwärts. Und das Kind raste auf diesem Laufrad und ich rannte, weil unten war eine rote Ampel. Ja. Ich erinnere mich noch daran, das war ein ganzer Weg, der Hund mitgezerrt hinter dem Kind her. Also wir waren immer wahnsinnig langsam oder überschnell.
Ist das so, wenn Sie hier vorbeikommen, und ich nehme an, Sie kommen hier öfters vorbei, weil Sie hier ja wohnen, dass Sie immer wieder daran denken müssen an dieser Stelle?
Ja, das muss ich. Das ist eigentlich auch was Besonderes an so Orten, wenn man da so viel Zeit verbringt und so eine Familiengeschichte erlebt. Manche Bilder und Szenen bleiben einem und das ist wie so bei Virtual Reality Spielen eigentlich. Ja, ich sehe dann intern den Hund, der halt leider gestorben ist und den ich auch vermisse und da mit dem Kind nochmal sitzen und dann erinnert man sich an die Zeit und wird natürlich schon auch ein bisschen nostalgisch. Das Kind ist jetzt erwachsen und damals, oh, das war zwar sehr anstrengend, wahnsinnig heiß immer so, aber es hatte natürlich auch einen unglaublichen Zauber und man konnte das Kind ja noch in den Arm nehmen und herumtragen zum Beispiel.
Ich kann mir auch vorstellen, in so einer Zeit sind die Sinne ja auch so weit offen. Also direkt nach einer Adoption, direkt nach einer Geburt, direkt nach irgendetwas, wenn plötzlich ein neuer Mensch im Leben ankommt, ja, oder auch wenn man frisch verliebt ist und der Mensch neu im Leben ist, dass man dann alles auch vielleicht besser erinnert oder mehr registriert als sonst, oder?
Ja, es war wie neu, weil man muss sich das vorstellen, wir kamen hier an mit einem 3-jährigen Kind, das körperlich standardmäßig entwickelt war, also laufen, sich bewegen, aber eben überhaupt kein Deutsch verstand und man konnte also nicht wirklich sprachlich kommunizieren. Und dieses Kind kommt aus einem Kinderheim in einer vollkommen anderen Welt, in der es niemals ein Tier gesehen hat zum Beispiel, in der es eben auch mit den Händen gegessen hat, in der es keine Unterwäsche gibt, in der man einfach so einen Hänger drüber zieht über die Kinder und dann laufen die den Tag über herum und es passiert auch nichts weiter. Das heißt, das Kind wusste nicht, was eine Tür ist und dass man sich da die Finger einquetscht oder gar was ein Herd ist und dass das gefährlich sein könnte oder was so ein Bürgersteig ist oder ein Auto. Alles ist neu und du musst das Kind dann plötzlich, siehst du überall Gefahren und musst immer Nein sagen, was eine blöde Rolle ist, weil das willst du natürlich eigentlich nicht. Und dann immer mit ganz viel, bei uns war das zumindest so, mit viel Pantomime und an sich selber vormachen, irgendwie versuchen beizubringen, in welche Welt es jetzt da geraten ist. Und dann war das auch bei unserem Kind so, ganz viele Folgen so eines Heimlebens zeigen sich dann. Unter anderem die, dass das Kind keinen Schmerz empfinden konnte. Wenn das nie vorgelebt wird und wenn nie jemand darauf reagiert, wenn du blutest oder hinfällst, dann verlernst du die Empfindung. Und das heißt, musst du dem Kind überhaupt erstmal zeigen, warum man Glas jetzt eben nicht in die Hand nimmt und was dann passiert und was das bedeutet, also dass das wehtut. Also ich sage dann Aua, damit sie lernt, dass das wehtut und dann kleben wir da ein Pflaster drauf. Und das sind also ganz viele Schritte. Es ist nicht nur die äußere Welt, sondern auch die innere Welt, auch die Gefühlswelt muss überhaupt erst nachgeholt werden, muss nachgelernt werden. Dieses Auf und Ab, die große Freude, dieses Elternhaben tatsächlich. Das hatte man uns auch vor der Adoption gesagt, dass die Kinder das nicht wissen, was das ist, Eltern zu haben. Und das war sehr wahr.
Nun sind Sie ja ganz offen damit, dass das auch Ihre Geschichte ist, Ihre Geschichte mit Ihrer Tochter, die in Sri Lanka geboren wurde und mit 3 Jahren dann nach Berlin kam zu Ihnen. Aber wann war denn für Sie klar, dass daraus ein Buch werden soll?
Ganz spät eigentlich. Also ich bin Schriftstellerin und erlebe so eine Geschichte und dann steht das irgendwie natürlich im Raum als Frage, ob ich da jemals darüber schreiben möchte. Und das wollte ich eigentlich nicht, sondern meine Idee war, und das habe ich meiner Tochter auch oft gesagt, wenn du dann mal groß bist, dann schreiben wir beide die Geschichte auf. Du schreibst deine Version und deine Sicht und ich schreibe meine. Und das war so meine Idealform. Und erst war sie da begeistert davon, dann wurde sie älter und irgendwann sagte sie dann, ich weiß selber nichts, ich erinnere mich gar nicht an Sri Lanka. Sie weiß gar nichts mehr davon, nur das, was man eben aus Fotos sieht, die wir dort gemacht haben und was wir ihr davon erzählt haben. Und dann schaute sie mich so an und meinte, ah, das wäre schön, wenn das aufgeschrieben wird, aber Mama, mach du das doch. Okay, und dann ist erstmal gar nichts passiert, weil ich habe meine Nebelkinder-Trilogie geschrieben und saß da und war da im letzten Band bei dem Thema Mütter und Töchter im 20. Jahrhundert. Und das ist ja schon eine emotionale Reise, auch in Schmerzen und Dunkelheit, dieses Buch. Und irgendwann brauchte ich Erholung und das war im August vor 2 Jahren, also 22, und ich saß da und plötzlich kam der erste Satz dieses Buches und ich dachte mir, was ist das jetzt? Okay, hab das Handy angemacht und das einfach ins Mikro gesprochen, eine ganze Weile, eine halbe Stunde oder so. Und dann habe ich mir gedacht, jetzt Schluss, weiterarbeiten. Und dann kam aber noch mehr an dem Tag. Und am Ende, als ich es dann abgetippt habe, waren das fast 60 Seiten Text. Und dann war irgendwie klar, das hat sich jetzt in mir abgesetzt und zusammengesetzt. Und ist einfach da, der Faden war da und hat sich abgespult. Und es ist eine Situation, die man sich so halb erträumt, zumindest für die ersten 60 Seiten. Es hat sich von selbst geschrieben. Dann war es aber auch aus mit dem Selbstschreiben und dann kam die Arbeit. Aber da entstand das Buch und wenn ich heute darüber nachdenke, dann glaube ich, das war der Zeitpunkt. Das Kind war schon fast erwachsen und das Haus verlassen begann und die Kindheit war zu Ende.
Ah ja, das war dann der Zeitpunkt, wo vielleicht die Zeit auch reif war dafür, dieses Reflektieren.
Ja, weil wir waren noch in dieser Kindheitssituation. Sie war 16 und die Volljährigkeit stand mit im Raum und ich konnte eben in den letzten beiden Jahren dieses Kindseins dieses Buch schreiben. Und sie hat es natürlich gelesen und sie hatte ein absolutes Vetorecht.
Das wollte ich gerade fragen, ob sie das gelesen
sie hat
vor der Publikation.
Unbedingt, also ohne hätte ich das nicht gemacht. Sie hat es gelesen, sie hatte ein Vetorecht, sie hat es einmal auch ausgeübt. Dann natürlich sozusagen wurde das gestrichen und wir haben auch den Umschlag gemeinsam ausgewählt.
Es ist ein sehr hübsches Buch geworden, zu lieben steht drauf, dann Roman, aber Roman ist durchgestrichen, das finde ich auch sehr originell, da müssen wir auch noch unbedingt drüber sprechen. Und es ist ein Gemälde auf dem Cover von einem Mädchen in einem hellen Kleid, das sich so streckt zu Ästen oder Äpfeln, irgendwie so ein Baum. Mhm. Wie kam es zu diesem Bild?
Das hat die Grafikerin gefunden und vorgeschlagen und wir haben das gesehen und aus all den Covervorschlägen war es einfach das von den Farben her, der Wärme des Umschlags und der Bewegung, in der diese Figur sich befindet, das am besten zu der Atmosphäre des Buches passte.
Ja, es ist ein wunderschönes Cover. Also überhaupt, wie ich den Titel auch sehr hübsch finde, zu lieben. Das hat ja sowas Aktives. Aber vielleicht gehen wir erstmal auf den Spielplatz, Frau Dresner. Wir stehen jetzt nämlich davor.
Ja, wir stehen hier an dem berühmten Tor, das man auch als Dreijährige gut aufmachen kann, als Hund aber nicht. Und das ist der Sinn des Ganzen. Denn ein Hund darf ja nicht auf den Spielplatz. Man muss sich das also so vorstellen. Ich komme hier an, in der einen Hand meine Tochter, in der anderen die Hundeleine. Der Hund wehrt sich bereits seit 50 Metern, sich diesem Spielplatz zu nähern, weil er genau weiß, was jetzt passiert. Der Hund wird jetzt hier am Zaun angebunden. Das Kind rennt hier rein und das ist der Piratenspielplatz. Das sieht man hier auch, weil wir vor einem geschnitzten Papagei stehen. Mhm. Und in den Zeiten, als wir hierher gingen, war in der Mitte des Sandplatzes, der dahinter kommt, ein großes Schiff, ein Holzschiff, ja, ein Piratenschiff.
Das ist jetzt weg, schade.
Das ist total verrottet. Ich kann das absolut verstehen, weil ich musste da immer mit durchkriechen. Oje. Ich hatte mehrfach Angst, jetzt bleibe ich stecken. Und es war innen wirklich hochmodrig. Kinder macht das ja, aber einfach, die haben es gar nicht bemerkt. Ich halt, was soll's. Und da waren wir ganz oft. Das ist hier mitten im Prenzlauer Berg. Eine Baulücke und grün mit Bänken drumherum und es ist eben der Kleinkinderspielplatz, wie man sieht, weil es gibt hier so kleine Enten auf so Drahtspiralen und eine Wippe und mehr gibt es da eigentlich gar nicht, viel Sand. Und das ist ja relativ nah von meiner Wohnung. Wir haben aber bestimmt mindestens eine Stunde gebraucht, um hier anzukommen. Vielleicht auch mal länger.
Jetzt, glaube ich, 3 Minuten.
Gebraucht. Ja, genau. Ja, und da haben wir viel Zeit miteinander verbracht und auch etwas sehr Merkwürdiges erlebt, was ich lange Zeit nicht verstanden habe. Also wir kommen hier an, das sind natürlich andere Kinder und Eltern. Es ist eben der Prenzlauer Berg, viele Elternteile mit dem Latte in der Hand sitzen auf diesen Bänken und Kinder spielen. Jetzt bin ich hier mit meiner Dreijährigen und Dreijährige, die verabreden sich ja schon für Spiele, ne? Die machen irgendwas aus oder die reden auf jeden Fall miteinander und mein Kind konnte da nicht mitmachen und war dann oft einfach auch sofort nicht dabei, weil sie gar nicht verstanden hat, was jetzt passieren soll. Das Ergebnis war, dass das Kind und ich miteinander gespielt haben und die Menschen, die erwachsenen Menschen hier, die haben natürlich miteinander geredet, aber mit mir hat überhaupt niemand geredet. Und ich habe dann meinen damaligen Mann gefragt, wie es ihnen geht. Der musste ja auch immer wieder in dieser Konstellation auf den Spielplatz. Und bei dem war das ganz anders. Der wurde angesprochen, mit dem wurde sich ausgetauscht, Vater betreut Kind. Also dieser Effekt, den kennen wir ja schon. Aber es war noch was anderes dabei. Warum reden die mit ihm und mit mir nicht? Und dann waren wir hier im Park, der ist ja auch ganz nah. Und zu dritt, also eigentlich zu viert, Hund, Kind, Mann, ich, gehen da auf dem Weg lang und uns kommt eine Frau auf dem Fahrrad entgegen mit ihrem Sohn, der war vielleicht so 8 oder 9, auch auf dem Fahrrad, die fuhren aber ganz langsam. Und der Sohn hatte die Frau offensichtlich gefragt, wie gehören die drei, die uns da entgegenkommen, zusammen. Und wir hörten die Antwort dieser Frau und die sagte, ja, das ist der Papa mit der Oma. Und dann wurde mir klar, was los ist. Ich meine, ich war in meinen 40ern, mein Mann war genauso alt wie ich. Das fand ich schon hart, dass ich jetzt zur Oma erklärt werde. Aber offensichtlich war der Gedanke, okay, da ist ein europäischer Mann, der hat eine braunhäutige junge Frau. Die beiden haben das Kind zusammen und die ältere Frau kann ja nur die Oma sein. Und so wurde die Welt erklärt. Und dann war ich hier auf dem Spielplatz und ich verstand danach, auch wenn mit diesen Klischees im Kopf, was hier los war. Die konnten das einfach überhaupt nicht zuordnen, wer wir sind. Und es ist jetzt, klingt brutal, aber nach all den Erfahrungen mit einem nicht weißhäutigen Kind in Deutschland, glaube ich, dass das leider so ist, dass die irgendwie überhaupt nicht wussten, was sie mit uns anfangen sollen, weil wir für die Nanny-Konstellation falsch rum gefärbt waren. Mhm. Ja, und dann, das war einfach nicht zu erklären, also hat man nicht mit uns gesprochen.
Ich finde nur interessant, wie dann auf die Irritation reagiert wird. An dieser Stelle mit der Nanny und der Konstellation, das kommt auch in Ihrem Buch vor, Frau Dresner, da musste ich denken an ein Foto, das habe ich gesehen bei der Rassismusausstellung im Hygienemuseum in Dresden. Und da ist eine Fußpflegeszene. Und da sind aber die weißhäutigen blonden Frauen diejenigen, die die Fußpflege machen. Und die schwarzen Frauen sind die bequemen. Und das ist auch sowas, wo natürlich mit Klischeebildern enorm gearbeitet wird. Warum aber reagieren gerade Eltern, die ja, denke ich, immer durch Kinder auch so ein bisschen weich und offen sein sollten, dann mit so einem Unverständnis? Warum nicht einfach fragen, denke ich jetzt gerade?
Kann ich natürlich auch nicht wirklich beantworten, aber was wir ja jetzt hier 15 Jahre lang gelebt haben, ist sozusagen als so eine bunte Familie in Deutschland und hier in Berlin ist das ja eigentlich ein Ort des geringeren Rassismus, sagen wir mal so. Und ich habe gelernt, dass es gibt natürlich verschiedene Formen von Rassismus und es gibt all den ganz deutlichen und ausgesprochenen und so weiter. Aber uns ist ja oft auch so eine Art impliziter oder latenter, unbeabsichtigter, aber sehr wirksamer Rassismus begegnet. Und das hat genau damit zu tun, was für Bilder habe ich im Kopf und wie viel Mühe gebe ich mir dann damit, da diese Bilder eben nicht wirksam sein zu lassen und jetzt vielleicht den ersten Schritt zu tun und eine Frage zu stellen. Und das war krass. Ich kann das gar nicht anders ausdrücken, denn es haben Menschen mit uns gesprochen. Das waren immer Leute, die nicht deutsch waren. Die haben uns angesprochen, es hat auch nichts geholfen, weil das Kind konnte halt auch kein Englisch. Oder ein indischer Vater, ich erinnere mich noch, da waren wir an einem anderen Spielplatz, der sehr groß ist. Wir saßen ganz hinten, mein Kind und ich, und da kam ein indischer Vater mit seinem Sohn durchs Tor. Und ich sah, wie mein Kind und dieser Mann über 100 Meter einen Erkennungsblick austauschen. Und das ist, war sehr schön und ist auch sehr schön, weil als Mutter mit so einem kleinen Kind, du bist dann eingewoben in diese Identität. Und der Blick, ich spürte den und war sozusagen die Nachbarin dieses Blickes. Und dann haben wir uns angefreundet, natürlich. Sofort Verständigung. Und ich glaube, dass dem entgegensteht, dieser latente Rassismus, der uns häufig begegnet, das war unglaubliche Szenen. Das Kind und ich haben irgendwann dann immer schon gelacht. Also die ersten Jahre, bevor sie in die Schule kam, habe ich sie zu allen Lesungen mitgenommen. Und wir hatten ein festes Ritual. Kind liegt in der vordersten Reihe auf den Stühlen mit Hörbuch und Kopfhörer und schläft irgendwann ein. Ich habe immer gesagt, die einzige Person, die bei meinen Lesungen schnarchen darf, ist meine Tochter. Und dann war es natürlich so, du kommst da an und ich habe den Leuten, den Veranstaltern erzählt, dass ich mit dem Kind, meinem Kind komme. Die wissen das also und dann stehen wir da und man begrüßt sich und ich sage, das ist meine Tochter. Und was machen die Veranstalter? Sprechen das Kind auf Englisch an.
Das ist ja unglaublich.
Und das ist immer wieder passiert. Und das meine ich, das ist das Bild im Kopf. Und ich habe mich dann ertappt. Ich bin ja auch nie besser gewesen vorher.
In Ihrem Buch Zu lieben schildern Sie auch eine Szene im Berliner Nahverkehr, in der sich aber glücklicherweise, sage ich jetzt mal, viele einmischen. Also Sie erleben eine rassistische Situation gegen Sie und Ihre Tochter. Und dann mischen sich aber ganz viele im Waggon ein. Und dann sagen Sie zu Ihrer Tochter im Buch, solange das noch passiert, können wir in Berlin bleiben.
Ja, so ist es. Das ist das Lebensgefühl auch. Ja, das betrifft ja nicht nur uns, das betrifft ja ganz viele Gruppen von Menschen mit einer Teilidentität, die für irgendwelche Menschen hier nicht wünschenswert scheint, dass man anfängt, in so einer Doppelung zu leben. In einem Szenario, das dich begleitet, das ein Fluchtszenario eigentlich ist, ein Alternativszenario. Und das macht etwas mit einem. Du hast dann plötzlich sozusagen so eine potenzielle Schattenwelt mit dabei, wo du denkst, wie komme ich hier weg? Wie mache ich das? Wo gehe ich hin? Wie geht das finanziell? Wie schütze ich das Kind und mich? Also du lebst innerlich ein Stückchen im Aufbruch.
Ja, Sie waren bestimmt lange nicht mehr auf diesem Spielplatz.
Ziemlich lange, weil als sie dann 4 oder 5 war, sie hat wahnsinnig schnell Deutsch gelernt und man wächst ja einfach und so ein Kleinkinderspielplatz ist dann auch nicht mehr das Richtige.
Ist dann langweilig.
Total, also da war ich bestimmt schon seit mehr als 10 Jahren, war ich nicht mehr hier.
Wir nehmen jetzt mal diese Bank hier.
Ja, das tun wir.
Und
vor der schönen Graffiti und da waren eigentlich auch so ganz lange Holzbänke. Da ist aber jetzt ein Bauzaun. Also wir sind halt wirklich sehr in Berlin. Wir sitzen in einer Bombenlücke mit Bauzaun und Graffiti und gucken auf einen absolut leeren Spielplatz.
Was ich so toll fand, Ulrike Dresner, das Buch macht ja ganz viele Diskurse auf. Wie guckt man auf andere? Das, was wir gerade gesagt haben mit dem Rassismus und so weiter, aber auch natürlich diese großen Themen wie, was ist Elternschaft, was ist Kindschaft, was sind überhaupt Familien? In einem Rückblick erzählen Sie auch, dass es schwierig war, Kinder zu bekommen und dann diese Entscheidungsfindung, dass man dann sagt, ich nehme ein Kind an. Sie sind nun schon so lange Autorin, Frau Dresner. Wie schwierig war es für Sie, für all diese komplexen Themen, die dann auch noch sehr persönlich sind, eine Form zu finden?
Ja, ich glaube, das war in diesem Fall wirklich ein Geschenk, weil die Form kam mit. Vielleicht lag das auch daran, dass ich dieses Buch zunächst gesprochen habe. Es ist erzählt, tatsächlich erzählt in einen Raum für ein anderes menschliches Ohr, das zuhört. Und ich glaube, das war wirklich der Schlüssel, etwas zu haben, wo ich mir einen Kommunikationsraum vorstelle, ohne Schrift und in kleinen Einheiten erzähle. Und das ist ja auch so geblieben in dem Buch. Und dann wurde mir deutlich, dass diese Kinderwelt, gerade auch mit dem Kind, mit dem man die Sprache nicht teilt, dass die sich organisiert hat um Dinge herum. Und so fing auch das Buch an, sich zu organisieren. Um Dinge herum und was man mit Dingen macht und wie man die anders benutzt, als vielleicht vorgesehen ist. Das ist auch manchmal sehr komisch und deswegen gibt es in dem Buch auch diese Buchstabenbilder, Das ist, glaube ich, eine sehr typische Geschichte, was in der Kunst auch oft passiert. Ich hatte diese Beobachtung gemacht mit den Dingen und ich dachte mir, ich möchte die Dinge eigentlich irgendwie vielleicht auch abgebildet in dem Buch haben. Es waren dann, glaube ich, 23 und das müsste man zeichnen lassen und dann kostet das einfach eine Menge Geld. Und da es so viele waren, war der Verlag da nicht begeistert davon und hat gesagt, nee, eher nicht. Und dann dachte ich mir, ich möchte das aber gerne, ich muss es irgendwie anders lösen und ich fing dann an, Buchstabenbilder zu machen. Und zwar immer aus den Buchstaben, die das Ding sind. Also Zuckerdose ist aus Zuckerdose. Oder Ehering ist aus Ehering, aus den Buchstaben. Und da habe ich, immer so mit meinem Word da rumgebastelt, eine Stunde oder so. Und es gibt einen Vogel, der hat mich echt viel Schweiß gekostet.
Der ist aber sehr hübsch geworden.
Ja, oder ich finde auch, das finde ich sehr schön, dass Sie das sagen, weil ich auf den habe ich wirklich viel Arbeit investiert. Ja, das hat natürlich total Spaß gemacht. Und die sind also so da wie Zeichen für ein Stückchen auch der Sprachlosigkeit oder der Reaktion auf Umwelt, die eben insgesamt wirklich vollkommen fremd war für uns beide dann, weil ich ja eben das Kind in meiner Perspektive mit begleite. Und die Taktung, dass es so viele Kleinstkapitel gibt, also immer wieder eine Überschrift und dann kommt eine Episode, kommt aus dem Mündlichen und dann wurde mir auch deutlich, also ich kann das ja nicht so, also ich erzähle eine Geschichte, die sich vor einiger Zeit abgespielt hat, das ist die eine Ebene, aber die andere ist heute. Und da gibt es dann eine andere Schrift im Buch. Und da begegnen wir der Mutter und dem Kind heute, wie sie halt irgendwie Nudeln essen oder über etwas sprechen oder wie die Erzählerin aus dem Buch auch darüber nachdenkt, was passiert ist. Und so gibt es also diese beiden Stimmen und das war die Form, in der das erzählbar geworden ist.
Das finde ich jetzt interessant, dass Sie sagen, Sie haben das aufgenommen und erzählt, weil genauso hat es sich angefühlt, weil es auch unchronologisch ist. Also es gibt eine gewisse Chronologie, aber es gibt ganz viele Vor- und Rückblicke und sie zögern auch manche Episoden heraus. Es gibt eine ganz bewegende Szene, die sehr berührend ist und zwar im wörtlichsten Sinne. Die erste körperliche Nähe zwischen dem Mädchen, die im Buch Mary heißt, und ihnen, der neuen Mutter, weil das Mädchen am Anfang die körperliche Nähe abgelehnt hat. Und dann gibt es eine Szene, in der das Kind nach ihrer Hand greift. Und das ist unglaublich berührend. Also ich war wirklich sehr gerührt. Und diese Szene haben sie aber ganz lange hinausgezögert. So ein bisschen wie so Anlauf genommen.
Ja, das ist auch schwierig innerlich. Also das zeigt sich dann eben auch. Und ich fand, das gehört mit zu der, das ist ja ein sehr ehrliches Buch. Und es gehört mit zu seiner Kraft, wenn es ehrlich ist. Und zur Wahrhaftigkeit des Erzählens. Dass ich die Spannung dieser Zeit und auch die Angst um dieses Kind und darum, ob diese Beziehung jemals gelingt, dass ich die nicht wegerzähle, sondern miterzähle. Das ist ja eine Herausforderung, wie mache ich das? Ich habe einen solchen Augenblick in meinem Leben, der so klein ist, was die Handlung angeht. Da, also von außen gesehen hat man das gar nicht gemerkt. Da sind irgendwie eine Frau und ein Kind auf einer Hotelbrüstung unterwegs und gucken an, wie unten ein Hund irgendwie spielt und was fängt. Und dann gleitet die Hand, die kleine Hand in die große Hand. Und das war für uns in unserer Geschichte eine Wasserscheide, ein Wendepunkt, ein wirklicher Wendepunkt. Wie erzähle ich mich dahin zu dieser Bedeutung? Und ich bin da einfach dem Gefühl gefolgt und ich merkte, das ist nicht reif, ich kann das nicht erzählen, einfach so. Und genauso wie das auch mit dieser Annäherung an das Kind ist, das hat ja so langen Vorlauf und du hast so viele Szenarien dir ausgemalt, wie wird das sein, das Kind zum ersten Mal zu sehen. Das ist natürlich kommt es so, wie es dann eben auch kommen muss. Es war völlig antiklimaktisch und schwierig auch. Und da erzählst du dich dann hinein. Aber ich glaube, das Wesentliche, der Schwerpunkt des Buches für mich war aus dieser Frage heraus, ich meine, warum erzähle ich das überhaupt? Das ist ja eine private Geschichte und im Prinzip ist die dann auch interessant für die Leute, die sie erleben und damit ist es auch gut. Was also geht darüber hinaus oder warum ist es wert, das in einem Buch zu erzählen? Und das Kernthema für mich ist diese Frage nach Elternschaft und Kindschaft. Was bedeutet das? Was bedeutet es heute in einer Gesellschaft, in der sich glücklicherweise die Vorstellungen über Normalität, in Anführungszeichen, was Gender, Sex und Familienmodelle angeht, verschieben? Massiv verschoben haben im Vergleich zu dem, wie ich aufgewachsen bin, sich aber immer noch weiter verschieben können, um Freiheiten, um Lebenspotenziale lebbar zu machen. Wir haben ja eine doppelte Entwicklung. Wir haben eine biotechnische Entwicklung, die ja auch ganz andere Arten biologisch von Elternschaft ermöglicht als vor 200 Jahren. Es gibt Leihmutterschaft. In Deutschland ist das verboten. Was ist das für eine Politik, die dahinter steht? Da ist ein sehr, sehr altes, aus den 90er Jahren, vom Anfang der 90er Jahre stammendes Embryonenschutzgesetz gilt in Deutschland. Führt dazu, dass Leihmutterschaft-Tourismus in die Ukraine entstanden ist. Wir alle wissen, seitdem der Krieg ausbrach und das nicht mehr geht. Also hier gibt es wirklich gesellschaftlichen Handlungsbedarf und de facto ja ganz viele Menschen, die schon in Patchwork leben, in irgendwie bunt, kunterbunt, fröhlich zusammengesetzten anderen Familienmodellen. Die Kinder und die Eltern in diesen Konstellationen fragen sich ja auch nach ihrer eigenen Identität, erzählen sich ihre Identitätsgeschichten. Und was ist es dann, auch diesen Mythos abzubauen von leiblicher Elternschaft? Ja? Also als Kind habe ich das schon immer gedacht, so Baby kommt raus, Mutter und Kind lieben sich. Das war eine schöne Märchenwelt. Und das, ich habe das auch an den Kindern meiner Schwester gesehen und nah miterlebt. Da, natürlich geht auch so etwas. Wie könnte es anders sein? Es sind menschliche Beziehungen. Das geht doch auf und abs und allemal mit einem Kind, das sich ständig verändert, musst du dich ja auch ständig verändern. Und es gibt Krisen, natürlich gibt es Krisen und Fremdheiten. Und da runzelt man irgendwie die Stirn und denkt sich, wie kann dieses Kind meines sein? Das geht mir mit meinem Adoptivkind ganz genauso. Und also kann ich diese Elternschaftsgeschichte erzählen und mal diese, wenn ich es böse sagen möchte, diese Blut- und Boden-Idee von Leiblichkeit und diesem leiblichen Mutterzwang, einfach, der ist da einfach gestrichen. Deswegen ist übrigens unter anderem auch das Roman doch gestrichen. Hier werden, und im Text werden auch ein paar Passagen gestrichen, hier werden ein paar Dinge gestrichen. Und dann denken wir ohne diese Dinge über Elternschaft nach.
Das ist auch sehr schön, dass man beim Lesen ihre Gedanken auch nachvollziehen kann. Es gibt auch Zweifel. Einmal gibt es sogar eine Tabelle der verborgenen Zweifel, in der sie auflisten vor der Adoption, was für Probleme da kommen könnten, Unwägbarkeiten und so weiter. Stellen Sie sich denn jetzt, wenn das Buch erscheint, auch auf kritische Stimmen ein? Das werden ja erbitterte Diskussionen geführt um all diese Themen.
Ja, damit ist zu rechnen. Und so ein Adoptionsprozess ist ja alles andere als einfach, geradeaus oder nicht von Zweifeln begleitet. Und Sie haben die Tabelle der verborgenen Zweifel angesprochen. Man läuft ja schon in Deutschland durch diverse Prüfungen und Stufen und Warnungen. Und selbstverständlich denkt man auch grundsätzlich darüber nach, was tue ich da eigentlich? Als Europäerin, als europäisches Paar, gehe ich da in ein Land des globalen Südens und adoptiere ein Kind. Unter welchen Voraussetzungen kann so etwas überhaupt, kann ich das verantworten? Kann ich das mit gutem Gewissen tun? Und das war überhaupt die allererste Frage. Und da waren zwei Dinge für mich entscheidend. Nämlich zu sehen, das ist alles gesetzlich durchgeregelt und das wird kontrolliert und da fließt zum Beispiel an keiner Stelle Geld. An niemanden. Da werden Menschen bezahlt, die ihre Arbeit machen, also der Psychologe, der irgendwie das Elterngutachten verfasst, das wird bezahlt und sonst fließt kein Geld. Und natürlich gibt es da Andeutungen, dass man da irgendwie auch hier und da Geld zahlen könnte und dann würde es schneller gehen. Und das haben wir alles nicht getan. Wir haben dann auch ewig gewartet und je länger du wartest, umso älter wirst du. Und das heißt, umso größer wird das Risiko, dass du niemals ein Kind bekommen wirst. Das war das eine. Und das andere waren die Regelungen in dem Herkunftsland des Kindes selbst. Es geht ja einfach gar nicht, da irgendwie einzureißen und zu sagen, ah ja, ihr seid arm und deswegen könnt ihr eure Kinder nicht versorgen, jetzt nehme ich mal eins mit. Also so nicht. Und in Sri Lanka war es damals schon so, ist heute glaube ich auch noch so, dass ein Kind überhaupt nur dann in die Auslandsadoption gegeben wird, wenn 5 sri lankische adoptionswillige Elternpaare dieses Kind nicht nehmen, also richtig aktiv abgelehnt haben. Was passiert, wenn die Kinder zum Beispiel krank sind oder, schlimm genug, zu braunhäutig? Und so war das eben auch mit unserer Tochter. Die ist 5 Adoptiveltern aus Sri Lanka als Adoptivkind vorgeschlagen worden, wurde abgelehnt und kam dann in die Auslandsadoption und war dann eben auch schon 3 Jahre alt.
Ich habe auch den Titel so verstanden, zu lieben, dieses Aktive, dieses Annehmen, dass das auch eine Aufgabe ist. Hatten Sie das im Kopf?
Ja, ich hatte das im Kopf und ich habe mit meinem Freund in New York, Michael Eskin, zusammen den Titel gesucht in einem langen Zoom. Und dann waren wir irgendwann angekommen, also der Titel wurde immer kürzer. Und irgendwann, wir sprachen über die Adoption und was ist der Kern. Und irgendwann hatte ich gesagt, ja, es geht um den Mut zu leben. Und dann haben wir den Mut auch noch gestrichen. Aber das ist eigentlich das Gefühl dahinter, den Mut, sich auf diese Reise zu machen, von beiden Seiten. Das Kind hat ja eigentlich noch viel mehr Mut gehabt als die adoptierenden Erwachsenen. Und diese immer wieder erneuerte Haltung zu lieben, das zuzulassen, den Mut zu haben, das zu tun. Und so ein Stückchen davon, ich glaube, deswegen vielleicht auch musste dieses Buch entstehen, weil es, das Fortschreiben dieses Mutes ist, es kostet mich schon auch Mut. Es ist, ich habe schon viele Bücher veröffentlicht, aber dieses ist anders. Mhm. Ich hänge da einfach als Person anders drin, das merke ich auch. Und es ist schon ein Stückchen, ich muss auch mein Herz über die Hürde werfen, wenn ich das jetzt hier so vor mir sehe, dass dieses Buch da jetzt in die Welt geht.
Ja, wir sind jetzt beide hier auch so ein bisschen bewegt. Wir haben so ein bisschen nasse Augen gerade. Das ging mir auch beim Lesen so, dass ich immer wieder sehr, sehr berührt war von diesen Schilderungen, weil es geht ja wirklich um einfach was sehr Berührendes. Ein Mensch, der ins eigene Leben tritt und dann das wechselseitige Aufbauen von Vertrauen. Mhm. Und dieses Zulieben, eben dieses Aktive und auch eben dieses Annehmen des Prozesses. Es ist ja nicht einfach dadurch, dass das Kind irgendwann ihre Hand genommen hat und diese Nähe zugelassen hat, ist es ja nicht eingetütet sozusagen. Nee, man hat ja dann nicht
eingepackt. Der Prozess nochmal anders los. Es war schon nützlich, dass das damals vor dem Abflug aus Sri Lanka passierte, weil vorher durfte ich das Kind einfach nicht berühren. Und das muss man sich mal vorstellen. Steuere eine Dreijährige, mit der du nicht reden kannst und die du nicht berühren kannst. Und es hat sehr geholfen, dass ich sie dann berühren durfte, für den Flug zum Beispiel, und tragen. Also ganz einfache Dinge. Oder auch mal die Windel wechseln oder so etwas. Und dann geht man in die nächste Stufe hinein. Und manchmal, das merkt man ja gar nicht so, das ist ja wirklich auch ein kontinuierlicher Prozess im Alltag, aber manchmal gab es dann so Momente, wo das so mir deutlich wurde, hier ist was Immenses passiert. Und ich erinnere mich zum Beispiel, also apropos Kinderheim und Folgen, wir waren hier und natürlich gibt es irgendwie Papier und Stifte zum Malen. Und das Kind hat immer nur den schwarzen Stift genommen. Schwarz, nur schwarz, schwarz auf weiß, das und Striche. Also sie konnte ihre Hände nicht gut koordinieren, weil sie einfach auch, wir haben eine Woche gebraucht, bis sie einen Löffel halten konnte. Und das gab es halt einfach nicht in Sri Lanka und dann lernt man es halt auch nicht und muss nachlernen. Auch als Dreijährige schon Dinge nachlernen, das ist gar nicht so einfach. Und aber immer der schwarze Stift. Und nach Monaten, endlich hat sie mal den blauen dazu genommen. Und dann ging das auf und die Szene, an die ich aber eigentlich denke, da war sie dann so 5, 2 Jahre da, sprach altersgemäß perfektes Deutsch, malte irgendwas und ich stand in der Küche, wir haben da so einen Tisch und da saß sie dran und ich stand da und habe irgendwas gekocht, Nudeln oder sonst was und dann kommt sie zu mir mit der Zeichnung und das war irgendwie so, das ist ein Haus und das zeigt sie mir dann und dann sagt sie zu mir, Mama, du bist mein Erdgeschoss. Und da bin ich auch in Tränen ausgebrochen. Das Kind hat natürlich überhaupt nicht verstanden, was los ist. Ich habe sie umarmt und geweint. Weil was für ein Satz. Und das war so ein immenses Geschenk, dass sie das so empfunden hat. Ja, und ich hoffe, dass ich halt so ein gutes Erdgeschoss, dass wir das da jetzt hingestellt haben, sodass sie ihr Haus darauf bauen kann.
Das ist so ein wunderschönes, poetisches Bild. Mama, du bist mein Erdgeschoss. Dieses Fundament, das man da auch als Rolle übernimmt.
Was Kinder, oder? Ich fand das immer wieder, wie Kinder, also ist sie ja nicht allein, aber so präzise empfinden. Und das dann auch so auf den Punkt sagen können.
Das hätten sie sich gar nicht so schön ausdenken können, nein. Frau Dresner.
Nein, das hätte ich mir gar nicht so schön ausdenken können. Und es gibt ja auch in dem Band Subsong gibt es auch ein paar Gedichte, die aus dieser frühen Kinderzeit auch stammen, Paprika, Mamrika, als sie dann endlich lernt, das R zu sprechen und so. Und da sagt meine Tochter auch immer, das sind meine Gedichte. Und das lasse ich ihr gerne auch so, das sind ihre Gedichte. The Twilight Moments of Our Lives. Twilight bedeutet wörtlich übersetzt Zwischenlicht. Das gefällt mir besser als das deutsche Dämmerung. Die Zwischenlichtaugenblicke unseres Lebens. Zwischenlichtaugenblicke, kurze graue Drizzle-Tropfen der Erinnerung, wenn einem etwas plötzlich wieder einfällt. Hunter sagt, guten Morgen. Ich sage, guten Morgen. Mary sagt, plum bum.
Ha 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 ha. Dieses Plumbum, ist das Quatschsprache?
Ja, das ist einfach sozusagen Annäherung, was auch immer. Also es wurde dann anders, es wurde dann semantischer. Es gab so einige Wörter, sind mir noch in Erinnerung. Also zu Restaurant sagt es immer Letzoland, also das letzte aller Länder ist das Restaurant. Und zu Umkleidekabine sagt es immer Kleideumbiene. Also da waren wir schon sehr im Deutschen angekommen. Aber am Anfang war das sehr lautmalerisch tatsächlich. Und das war vielleicht, wie sie das gehört hat. Die ersten Monate mit ihr, die waren wirklich sehr besonders, weil wir kamen hier an und sie hatte dann irgendwie ausgewählt. Also ich bin, wenn ich da bin, bin ich die primäre Bezugsperson. Das heißt, ich werde nicht mehr aus den Augen gelassen. Und sie war also überall, überall, wo immer ich hinging, war sie da und dabei. Und saß dann am Tisch zum Beispiel in ihrem Trip-Trap. Ich habe immer mit ihr geredet, ununterbrochen. Und versucht natürlich, sie auch da irgendwie anzukommunizieren, also abzuholen. Und ach, es war einmal in meinem Leben ein echter Segen, dass ich Dichterin bin, nämlich da. Sonst war es oft nicht so einfach. Okay. Oder ich habe auch viel gehört, wie, du willst Gedichte schreiben, so jetzt ist sie völlig verrückt. Aber da war es gut. Wir haben uns so kaputt gelacht, wir haben so Sprachspiele gemacht. Das kann schon auch sein, dass ich manchmal Plumbum zu ihr gesagt habe und dann also sie so genannt habe oder Plumbum, Blum, Bum, 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 Bum. Und dann habe ich immer einzelne Buchstaben gesagt, immer schneller, bis ich mich verhaspelt habe. Und das fand sie wahnsinnig komisch, wenn auch ich kein Deutsch konnte. Mhm. Also und darüber sind wir uns dann begegnet und dann ist einmal etwas Lustiges passiert, habe ich das verstanden, wie wichtig das für sie ist. Ich saß da in diesem Stuhl an dem Tisch, an der Kopfseite des Tisches und gegenüber ist so eine rote Wand. Und es rief jemand, ein französischer Dichterfreund aus Paris rief an und ich ging da ans Handy und mit dem spreche ich halt Französisch. Und dann sprach ich da Französisch und das Kind guckte mich an und vor ihr stand so ein Mango-Yoga, den sie gegessen hat und das hat die offensichtlich so wahnsinnig geärgert, dass sie jetzt sich bemüht, dieses Deutsch zu lernen und ich rede plötzlich was anderes, dass sie den Mango-Joghurt an die Wand gedonnert hat. Das einzige Mal, dass sie sowas gemacht hat, was natürlich dazu führt, dass sie sofort aufhört zu telefonieren und Mango-Joghurt von der roten Wand zu putzen und nie mehr in ihrer Gegenwart Französisch gesprochen hat.
Bis heute?
Mehr oder minder bis heute. Englisch kann sie ja inzwischen.
Wer weiß, was jetzt fliegt. Es ist tatsächlich sprachlich, aber auch wirklich sehr gewandt, sehr poetisch. Nicht nur, dass es diese wunderbaren Buchstabenbilder gibt, über die Sie schon gesprochen haben, ob es die Katzenzunge ist, die Flagge, Sandberg, der Ehering hatten wir schon, sondern es gibt auch tatsächlich einiges an Neologismen, also wirklich Wörter, die ich so noch nicht gelesen habe, die ich als sehr treffend empfunden habe, zum Beispiel Näheanlauf, also da ging es eben um diese Nähefindung zwischen dem Mädchen und ihnen oder mein Gegenübermensch, ihr damaliger Mann. Und das sind sehr, sehr poetische Bilder, die unglaublich Spaß machen beim Lesen, muss ich sagen. Auch dieses Suchen nach der wirklich passenden Benennung, ja, das ist ja auch sowas. Gerade bei so einer Geschichte, wie findet man die Sprache dafür? Passiert Ihnen das oder ist das beim Schreiben, Frau Dresner, auch so ein Abklopfen, Suchen und dann Finden?
Hier in diesem Fall ist das wirklich Vokabular, das aus den 15 Jahren Erfahrung stammt. Also dieses Wort Näheanlauf zum Beispiel, das ist etwas, was das Kind mir beigebracht hat, dass das hier passiert. Das hat eine Weile gedauert, bis ich verstanden habe, warum möchte mein Kind sich ständig von mir auf die Küchenanrichte heben lassen und dann darunter springen und zwar in meine Arme oder in die Arme ihres Vaters. Und das war ganz schön wild, weil dann war die 5 oder so, wiegen die 20 Kilo, das musst du erstmal auffangen. Und immer wieder, und vor allen Dingen stand sie dann da oft und ist auch gesprungen in Momenten, wo du nicht damit gerechnet hast. Und das waren Proben, das war wie ein Test. Und es war schwierig für sie, wir hatten eine ganze Zeit, wo Nähe erstmal für sie nur dadurch möglich war, dass sie einem eine Art Schmerz zugefügt hat. Und dann, wenn das passiert war, dann konnte sie kuscheln. Und dann, irgendwann habe ich das verstanden, dass das das ist. Und dann haben wir gesagt, also ich habe ihr beigebracht, wie man so Brennessel am Arm macht. Mhm. Bei mir, genau, dann wird es rot. Dann, bei ihr wird es ja zum Beispiel nicht rot, das sieht man ja nicht. Aber bei mir, deswegen ist es rot, dann sagen wir, aua, das tut weh. Das machen wir jetzt nicht mehr, das machen wir jetzt nur noch als Bewegung. Du sitzt auf meinen Schoß und machen wir die Bewegung und dann können wir kuscheln. Und dann irgendwann konnte man die Bewegung auch sein lassen. Und solche Geschichten, solche Erfahrungen stecken in diesem Wort. Also sie sind nicht für das Schreiben entstanden in dem Fall. Das ist anders manchmal bei Fiktionen, sondern die kommen aus unserer gemeinsamen Geschichte.
Ist das etwas jetzt, wo das Buch da ist, ein Gedanke für Sie auch, dass das die bestmögliche Reaktion wäre, dass dieses Buch Mut macht zum Nachdenken, aber auch Mut macht zum Handeln und Leben?
Ja, unbedingt. Das würde ich mir sehr wünschen, ein Mutmachbuch. Und deswegen auch immer wieder dieses Wort der Kindsannahme. Adoption ist, das ist so etwas Technisches, etwas sehr Spezifisches. Aber Kindsannahme, das ist eine Frage, die sich immer wieder in allen möglichen Erwachsenen-Kinderkonstellationen, nicht nur Elternkonstellationen, ja stellt. Wie nehme ich ein Kind wirklich an, sodass ich ihm seinen Raum, einen geschützten Raum lasse, in dem es wachsen kann, sich bewegen kann? Das ist das eine. Das andere ist, dass ich mir wirklich wünsche, dass in Deutschland eine Kommission gebildet wird, um dieses Embryonenschutzgesetz und die entsprechenden Regelungen mit Leihmutterschaft und so weiter neu zu fassen. Das heißt nicht, dass man das irgendwie zügellos erlauben soll. Auch da muss man eigentlich einen geschützten Raum bauen, in dem Menschen, die an Kinderlosigkeit leiden, und das ist ja tatsächlich ein Leiden, alternative Möglichkeiten aufgewiesen bekommen und wo vor allen Dingen auch, das finde ich ein ganz wichtiges Anliegen, die ökonomische Ungerechtigkeit, die da derzeit herrscht, aufgehoben wird. Ja, da musst du einfach sehr viel Geld haben, um vielleicht auch, wenn es biologische Schwierigkeiten gibt, trotzdem ein leibliches Kind oder ein Kind mit einer Leihmutter zu bekommen. Das muss man sich leisten können und das kann nicht die Lösung sein. Und zum anderen glaube ich, im Kern gibt es eben noch etwas, was mich umtreibt, mein ganzes Leben umgetrieben hat, und das ist das Thema Mutterschaft. Ich finde zum einen sehr wichtig, was passiert in den letzten 10 Jahren ungefähr, dass einfach Mutterschaft hinterfragt wird und dass man sagen darf, ich möchte kein Kind oder dieses Kinder haben, ist nicht einfach erfüllend und es ist auch kein Zuckerschlecken oder was auch immer euch da vorstellt. Also dass wir dieses Bild, dieses Mutter-Kind-Dogma abbauen und auch dieses Wort Rabenmutter und all diese furchtbaren Dinge. So, und jetzt haben wir diese Bewegung und da gehöre ich natürlich hinein von meinem ganzen Lebenslauf her und meinem Denken. Und dann stehe ich da aber und habe im Kern diesen Kinderwunsch und diesen Wunsch, Mutter zu sein. Und da gibt es ja sozusagen ein Tabu innerhalb des Tabus. Wie kann ich das heute überhaupt noch sagen? Oder wo ist denn Raum dafür, dass der Schmerz über Kinderlosigkeit, und das gilt ja für wer auch immer man ist, ja, wo immer man da gender- oder sexuell mäßig steht, gibt es das ja. Und wie kann man das aussprechen in einer Gesellschaft, in der wir eigentlich daran arbeiten, überhaupt erstmal das Gegenteil aussprechen zu dürfen? Und in diesem Raum steht für mich dieses Buch.
Ulrike Dräsner war das im Gespräch hier in Orte und Worte über ihr neues Buch Zu lieben und die Adoption ihrer Tochter.
Ja, es ist ein Adoptionsbuch, aber natürlich ist es noch viel, viel mehr. Also es ist thematisch ganz weit offen. Universale Themen werden dort angesprochen. Es ist ein Familienbuch. Es geht um Blicke der anderen. Es geht um Elternschaft, um Kindschaft auch, um Lebensträume, um Demut, über das Annehmen, auch über die Unplanbarkeit von Familienplanung. Nicht zuletzt geht es auch um Rassismus. Also ein Buch, das sehr viele kluge Fragen aufwirft und beeindruckende Bilder findet für kleine Momente, die bedeutungsvoll sind. Also ich kann nur sagen, ich wünsche diesem Buch sehr viele Leserinnen und Leser.
Eine weitere sitzt dir hier gegenüber, Anne-Dore. Ulrike Dräsner, Zu lieben, ist im Penguin Verlag erschienen, hat 352 Seiten und kostet 24 Euro. Und das Hörbuch dazu mit der Stimme von Nina Kunzendorf ist eine RBB-Produktion. Die 23 Folgen wurden hier im Berliner Haus des Rundfunks aufgezeichnet und zu finden sind sie unter anderem in der ARD-Audiothek.
Und da findet ihr auch alle Folgen von Orte und Worte, wie auch auf den Seiten von Radio 3 und RBB 24 Info Radio und auf den meisten Podcast-Plattformen. Wir freuen uns dort auch über Kommentare und Bewertungen.
Tschüss für heute, ich bin Nadine Kreuzhaler.
Und ich bin Anne-Dore Krohn.
Orte und Worte. Der Bücherpodcast vom RBB. Redaktion Anne-Dore Krohn. Technik Christine Schöniger. Sounddesign Robin Rudolph. Eine Produktion von Radio 3 und RBB 24 Inforadio.